Nun, das Entscheidende fürs Wesenwort, dieser Entsprechungscharakter, gilt nicht nur für die Dinge selbst, sondern auch für ihre Bezeichnungen. Für den heutigen Menschen ist das Wort zum bloßen Begriff verblasst, zu einer Münze, die ein bestimmtes Ding bezeichnet. Ursprünglich aber, so lehrt Swedenborg, waren die Worte nicht bloße konventionelle Münzen, sondern sie brachten das innere Wesen, das göttliche Urbild zum Ausdruck. Sie hatten den Charakter einer schöpferischen Erschließung des Wesens der Dinge selber. Die Worte waren mit einem repräsentativen Gehalt geladen. Nun, Swedenborg hat eine lange Theorie darüber entwickelt, wie diese ursprüngliche repräsentative Sprache allmählich verloren ging. Aber für die heutige Menschheit ist die Bibel, das göttliche Wort der Heiligen Schrift, das Buch, dessen Sprache noch in einem besonderen Sinn einen repräsentativen Charakter hat. Und hier wird nun der Zusammenhang seiner Lehre von den Entsprechungen mit seinem Berufungserlebnis deutlich. In ihm wird ihm ja der Auftrag zuteil, den inneren Sinn der Heiligen Schrift aufzuschließen. Gott selbst lässt ihm durch die Einwohner der himmlischen und geistigen Welt die geistige Bedeutung und Entsprechung eines jeden Wortes der Heiligen Schrift eröffnen. So wird für ihn nach seiner Berufungsvision die Lehre von den Entsprechungen zu einer Lehre vom göttlichen Wort. Dieses Wort erscheint ihm als die sichtbare, für die sinnliche Anschauung bestimmte Darstellung der himmlischen Wahrheit. Das sinnliche Wort ist, wie er sagt, der Behälter des geistigen und himmlischen Sinns, so wie die irdische Welt Behälter des höheren geistigen und himmlischen Lebens ist. Nun, ich erwähne dies deswegen etwas ausführlicher, weil diese Auffassung des Wortes eine sehr entscheidende Korrektur des heute weit verbreiteten Verständnisses der Heiligen Schrift darstellt, die mit dem Namen der Entmythologisierung bezeichnet wird. Die Voraussetzung dieses Gedankens, dieser ganzen Methode der Entmythologisierung, ist die Behauptung, dass der heutige Mensch, der im Zuge der Entwicklung der modernen Wissenschaft und ihres beherrschenden Einflusses auf alle Lebensbereiche wissenschaftlich, das heißt also in exakten Begriffen denkt, dass dieser moderne Mensch überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die bildliche Ausdrucksweise, in der das Alte und Neue Testament verfasst ist, in der die Christen der ersten Jahrhunderte dachten, zu verstehen. Es wird geradezu einem modernen, in der Begriffswelt des modernen wissenschaftlichen Denkens sich bewegenden Menschen als unzumutbar bezeichnet, die christlichen Glaubensinhalte in ihrer mythologischen Form hinzunehmen. Sollten sie überhaupt für uns noch eine Bedeutung haben, so gilt es, das ist die These, ihren mythologischen Gehalt auf ihren begrifflich formulierbaren Kern zu reduzieren. Nun, übrig bleibt da wenig. Ein unzumutbarer Mythos ist ja schon der ganze Gedanke der Menschwerdung Gottes in Christus, die jungfräuliche Geburt, der ganze Bereich der Wunder des Alten und Neuen Testamentes, vor allem die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Wiederkehr zum Gericht. Die Theologie der Entmythologisierung hat dann noch einen gewissen Rest übrig gelassen, das sogenannte Kerygma, die Botschaft vom Vater und vom Sohn. Aber es zeigte sich bald, dass es unmöglich war, sozusagen ein bestimmtes dogmatisches Schutzgebiet auszuklammern von dem allgemeinen Prozess der Entmythologisierung. Und es blieb eigentlich, nachdem nun auch der Vater und der Sohn als typisch mythologische Vorstellungen erwiesen waren, gar nichts mehr übrig als das, was man dann noch
theologisch bezeichnete als Theologie nach dem Tode Gottes. Hier hat also die theologische Dialektik ihre eigene Grundlage aufgeziert. Diese ganze Theologie der Entmythologisierung beruht indes auf einem fundamentalen Irrtum, nämlich auf einem rein rationalistischen Menschenbild und Sprachverständnis, wie es im Grunde der Aufklärung des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts entspricht, aber in der modernen Anthropologie und Psychologie schon längst überwunden ist. Nämlich den Menschen, der nur in exakten wissenschaftlichen Begriffen denkt, gibt es gar nicht, der ist selbst eine rationalistische Fiktion, die nach dem Modell des Computers konstruiert ist. Wenn aber der Mann, der von Berufswegen, nehmen wir mal ihn an, einen Computer füttert und Fakten in die abstrakte Zeichensprache der mathematischen Logik übersetzt, wenn der um 12 Uhr seinen Computer abstellt und die Tür seines Arbeitsraums hinter sich zumacht und anfängt, über sich selber und seine Frau oder seine Kinder nachzudenken, so denkt er nicht mehr in abstrakten Begriffen oder Symbolen der mathematischen Logik, sondern in Bildern. Und unsere Sprache selber besteht in der ursprünglichen Schicht der Worte und Ausdrucksformen aus Bildern, weil Bilder die Urform der menschlichen Anschauung darstellen und infolgedessen auch die Bilder die Urform des sprachlichen Ausdrucks bilden. Die Geschichte der einzelnen Sprachen zeigt, dass die Ausbildung abstrakter Begriffe immer erst am Schluss einer Sprachentwicklung steht, nachdem diese einen langen Prozess einer dialektischen Entwicklung durchlaufen hat. Der abstrakte Begriff ist immer die letzte Stufe der Sprachentwicklung und stellt immer den spezialisiertesten, engsten Ausdruck in der Bezeichnung einer Sache dar. Auch er zeigt aber noch die Wirkung der Bilder, denn Abstraktion, wenn wir einmal dieses Wort nehmen, so steht dahinter immer noch der vorsintflutliche Jäger, der dem erlegten Bären das Fell abstreift. Und Begriff ist das, was man mit der Hand umschließen und sich dadurch zu eigen machen kann und dadurch seinen Sinnen vorführen kann. Sodass also selbst in dem Begriff des abstrakten Begriffs noch die ursprüngliche Bildhaftigkeit der Sprache durchschlägt. Die ökumenische Bedeutung Swedenborgs liegt darin, dass er uns wieder zu dem ursprünglichen Sinngehalt des Wortes, zu dem Entsprechungscharakter der Sprache zurückführt. Sprache ist eben nicht Information durch die Verwendung vereinbarter abstrakter Begriffe, sondern Sprache ist die Erschließung des geheimnisvollen inneren Sinns eines Wortes, der über das Ding selber hinausweist auf sein geistiges und himmlisches Urbild. Ganz unabhängig davon, ob wir nun die besondere Auslegung der einzelnen biblischen Worte akzeptieren, wie sie Swedenborg vorgetragen hat in seinem riesigen Werk, so weist er uns doch auf die Wiedererkennung einer verlorenen und zum Teil künstlich theologisch verdeckten Charakters der Sprache hin. Die Lehre von den Entsprechungen erscheint hier als die schöpferische Kunst, mit deren Hilfe die innere Einheit des göttlichen Lebens, seine Selbstdarstellung innerhalb der verschiedenen Bereiche des irdischen, des geistigen und des himmlischen Seins sich erschließt oder erschlossen werden kann.